Wissen, was verbindet. Der Bossart Expert Talk.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bossart Expert Talk mit Julia Schüle
und Tobias Engelberg. Ich freue mich, dass Sie uns wieder in die Welt der Verbindungstechnik folgen.
Jeden ersten Donnerstag eines Monats laden wir dazu eine Expertin
oder einen Experten
ein, die uns in ihrem speziellen Fachgebiet viel Wissenswertes und Spannendes zu erzählen haben. Uns geht es dabei vor allem darum zu erfahren, wo drückt der Schuh, an was sollte man denken, und wir möchten wissen, welche Probleme, Tipps und Lösungen es gibt und wie man diese clever umsetzen kann.
Heute zu Gast ist Matthias Kreuter, er ist Expert Engineering von Clinching und ist mehr als eine Dekade dabei.
Hallo zusammen, ich freue mich da zu sein.
Herzlich willkommen, Matthias.
Heute reden wir über Clinching oder Einpresstechnik oder selbstklemmende Technologie. Um was geht es denn heute, Matthias?
Das ist eine gute Einstiegsfrage, Julia. Es führt manchmal ein bisschen zu Verwirrung. Im Englischen wird ja der Begriff Clinching geprägt oder es wird auch verwendet für das Durchsetzfügen, das Toxen. Wenn wir hier bei Bossart oder bei PEM über Clinching sprechen, meinen wir die Einpresstechnik. Die Einpresstechnik ist ein kaltes mechanisches Fügeverfahren, bei dem im Prinzip ein Verbindungselement, Einpressbolzen, Einpressmutter, sonstiges Funktionsteil mit dem Grundteil verbunden wird, indem es einfach eingepresst wird. Also ist ein kaltes mechanisches Fügeverfahren und ist eine alternative Technologie zum Beispiel zu anderen Fügeverfahren wie Schweißen, wie Nieten oder sonstige Fügeverfahren.
Was haben wir denn für Vorteile im Gegensatz zu Schweißen zum Beispiel?
Also ein sehr großer Vorteil beim Einpressen ist, dass man keine oder relativ wenig Energie braucht. Schweißen oder auch andere thermische Fügeverfahren sind sehr energieintensiv. Der Energieaufwand beim Einpressen ist sehr gering. Die Verbindungselemente selber sind sehr klein und kompakt. Das heißt, man kann Gewicht einsparen. Die Begleiterscheinungen beim Schweißen wie Rauch, Spritze und so weiter, also Umweltbedenken, die hat man beim Einpressen nicht. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass da, wo ein Verbindungselement sitzt an einem Bauteil, werden ja die Spannungen, die Belastungen eingeleitet. Und beim Schweißen hat man ja einen thermischen Eintrag und das möchte man ja nicht haben. Man möchte ja im Bereich der Fügestelle jetzt das Gefüge nicht verändern, nicht weichglühen. Weiterer Vorteil ist, dass man schon vorbeschichtete Elemente einpressen kann in das Grundmaterial. Also man kann sich unter Umständen einen Oberflächenprozess sparen, indem man zum Beispiel einen Verzinkenbefestiger oder einen Zink-Nickel-Beschichtigungsbefestiger in ein vorverzinktes Blech einbringt. Und für mich einer der größten Vorteile der Einpresstechnik als kaltes mechanisches Fügeverfahren ist der, dass man die Einpresselemente bereits im Standsprozess montieren kann, unter zum Beispiel der Zuhilfenahme der PEM-Server-Einpresstechnik.
Matthias, habe ich dann richtig verstanden, dass wenn ich einen Einpressbefestiger verwende, dann ist im Optimalfall auch gar keine Nachbearbeitung jetzt des Werkstücks mehr notwendig, oder? Es ist einmal gefügt und dann?
Vollkommen richtig. Also man muss dieses Bauteil nachher nicht mehr nachbearbeiten. Wie gesagt, wenn es vorbeschichtete Elemente sind, ist noch nicht mal eine Oberflächenbeschichtung erforderlich. Die Verbindungselemente, die werden in der Regel auch bündig eingepresst. Das heißt, es gibt auf der gegenüberliegenden Seite keinen Überstand. Man braucht auch keine besondere Blechvorbereitung zu machen, also wie zum Beispiel bei Nietbefestigung, da muss man oft eine Kalotte prägen, damit eben der Schaft, der umgebördelte Schaft dann nachher nicht übersteht, ist bei der Einpresstechnik nicht erforderlich.
Heißt, ich muss nur ein Loch bohren?
Es ist richtig, wir brauchen für die PEM-Einpressbefestiger brauchen wir ein Vorloch. Das muss aber nicht zwingend gebohrt sein, also das kann durch unterschiedliche Verfahren hergestellt werden. Also das kann gebohrt sein, das kann gestanzt sein, das kann lasergeschnitten sein, Herstellungsverfahren sind möglich. Wichtig ist, dass die Konstruktionsparameter, die der Hersteller, in dem Fall die Firma PEM, vorgibt, eingehalten werden. Das heißt, es gibt bestimmte Anforderungen an die Lochgeometrie, also an das Lochmaß, an die Toleranz und auch an die Einpressrichtung. Also PEM gibt zum Beispiel bei einem gestanzten Loch auch eine Vorzugseinpressrichtung vor.
Wenn ich jetzt einen Einpressbefestiger nehme und den verpresse, wie fest ist denn die Verbindung dann?
Gerade weil wir jetzt auch mit Schweißen zum Beispiel verglichen haben.
Ist eine gute Frage. Man kann jetzt natürlich einzelne Technologien nicht eins zu eins vergleichen, aber es werden, ich sage mal, ähnliche Parameter definiert, die dann die Qualität der Verbindung definieren. Also das sind in der Regel, man spricht von der sogenannten Clinch-Performance, also die Haltekraft des Befestigers im Blech. Und da werden im Wesentlichen zwei Parameter definiert. Das ist die Ausdruckkraft, das ist also die Kraft entgegen der Einpressrichtung und die Verdrehfestigkeit im Blech. Und diese zwei Parameter bestimmen quasi die Qualität der Verbindung. Wie gesagt, für diese Parameter gibt es entsprechende Werte und Vorgaben vom Herstellungspartner. Der unterstützt uns auch bei dem Ermitteln dieser Werte, bei dem Testen dieser Werte in seinen eigenen Labors. Und dadurch kann man praktisch diese Performance-Werte spezifizieren und die dann auch folglich prozesssicher einhalten. Man kann oder sollte auch jetzt nicht 1:1 von einer anderen Technologie, von der Nähtechnologie oder von der Schweißtechnologie einen Wert 1:1 kopieren. Aber wenn man die Anforderungen kennt, die Spezifikationen kennt, kann man diese Clinch-Verbindung entsprechend auslegen, um diese Anforderungen zu erfüllen.
Ich erinnere mich an unsere Folge zum Thema Einpresstechnologie in der E-Mobilität. Da hatte der Michael erklärt, dass Einpressbefestiger vor allem auch in sehr dünnen Blechen befestigt werden können. Da ging es so um Elektroabschirmungsbleche und sowas. Kannst du da nochmal was zu sagen? Weil das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied. Oder zum Schweißen. Ich erinnere mich an meine persönlichen ersten Schweißversuche da, wo ich einfach so Bleche zusammenschweißen wollte. Weiß nicht, habt ihr vielleicht auch schon mal versucht. Und dann war ein Loch im Blech.
Ja. Das ist ein guter Ansatzpunkt. Das ist im Prinzip ja die Basis, da kommt die Einpresstechnik her. Das ist im Prinzip der Erfinder der Einpresstechnik, also der Firmengründer der Firma Penn Engineering. Das war ein Herr Svenström, ein Schwede, der nach Amerika ausgewandelt ist. Und der war in dieser Blechverarbeitung tätig und der suchte nach neuen Lösungsansätzen, weil immer mehr Dünnblechanwendungen gekommen sind, also speziell im Elektronikbereich, Elektronikgehäuse, dünne Werkstoffe, 1,0 mm blechdicke, 1,5 mm blechdicke. Und bis dato hat man halt an solchen Bauteilen lose Verbindungselemente verwendet, das heißt also lose Schrauben-Muttern-Verbindungen, oder man hat in diesen Blechteile direkt rein verschraubt mit einer Blechschraube, oder man hat einen Gewindezug erstellt, also quasi eine Düse, einen Kragen gezogen, indem man dann entweder ein Gewinde reingeformt hat oder eine selbstformende Schraube reingedreht hat. Aber all diese Schraubverbindungen kann man nicht als tragende Schraubverbindungen bezeichnen. Das sind also keine, ich sage jetzt mal, vergüteten Schraubenverbindungen, die dann gemäß der entsprechenden Normen berechnet werden können, weil eben die Festigkeit mit der Festigkeit vom Grundmaterial und der Dicke vom Grundmaterial steht und fällt. Und die Idee, die der Herr Svanström hatte, im Prinzip, der hat ein vergütetes Verbindungselement gemacht, hat das dann in den Blechteil eingepresst und dadurch hat man die Möglichkeit geschaffen, einem dünnwandigen Blechteil ein tragfähiges Gewinde mit einem tragfähigen Gewinde zu versehen, das praktisch vormontiert war, das also verliersicher vormontiert war. Und das waren so die zwei Ansätze: Einzelteile reduzieren, Stücklisten verkürzen, verkleinern, Montageprozesse zu optimieren und tragfähige Gewinde an dünnwandigen Blechteilen anzubringen.
Da erinnere ich mich nochmal an einen unserer Folgen. Und zwar ging es da um E-Ladesäulen. Und da hatten wir das Thema, dass man das Gehäuse quasi auch hat und wie man auf der Innenseite was befestigt, aber ohne dass man es von außen sieht. Ne? So Thema Design, Optik und so weiter. Ja. Ist das auch was ich mit PEM-Befestigern machen kann? Und wenn ja, an welche Voraussetzungen ist es dann gebunden?
Grundsätzlich gibt es Produkte aus dem Bereich Einpresstechnik, mit denen man solche Aufgabenstellungen auch bewältigen kann. Wie gesagt, die klassischen Produkte sind eben diese Gewindeträger, Einpressbolzen, Einpressmuttern, Abstandsbuchsen. Aber über die Jahre hat PEM das Portfolio an Einpressbefestigern sukzessive weiterentwickelt und halt auch Lösungen in sein Programm, in sein Portfolio aufgenommen, die dann praktisch unsichtbar waren auf der Rückseite. Da gibt es zum Beispiel die sogenannten Sacklochbefestiger, die dann praktisch von der Rückseite her montiert werden. Wie der Name schon sagt, ist dafür dann kein Durchgangsloch, sondern ein Sackloch erforderlich. Und dadurch hat man dann die Möglichkeit, solche Befestigungslösungen quasi unsichtbar auf der gegenüberliegenden Seite anzubringen. Also wie gesagt, neben den klassischen Verbindungselementen, Gewindeträger, gibt es sehr, sehr viele Sonderelemente für irgendwelche Sonderaufgaben.
Matthias, mich interessiert jetzt, wie dick oder dünn darf denn so ein Blech sein?
Also aktuell hat PEM im Portfolio, im Standardportfolio Einpressbefestiger ab 0,5 mm Blechdicke. Es gibt aber aktuell auch Entwicklungen, die in Richtung dünnerer Bleche gehen, also Blechdicken im Bereich 0,2 mm, 0,1 mm. Da haben wir momentan ein Entwicklungsprojekt mit einem namhaften Hersteller von Tastaturen, der da halt so eine Abschirmfolie, so ein Abschirmblech einbringen muss und da halt auch eine Befestigungslösung sucht. Wenn man in diesem dicken Bereich oder dünnen Bereich ist, wird es natürlich schwer mit der klassischen Einpresstechnik. Aber auch da hat PEM Ideen, Konzepte, Lösungen, wie man an so einer dünnen Folie, muss man fast sagen, einen Einpressbefestiger oder einen Befestiger anbringt, ist unter Umständen nicht mehr die klassische Befestigungstechnik, wo über eine Verdrängergeometrie am Material verdrängt wird und dadurch die Haltekraft erzielt wird, sondern da kommen dann halt andere Features, andere Komponenten ins Spiel, die zum Beispiel mehr so in Richtung Snap-In und so weiter gehen.
Okay, du hast jetzt gesagt, ich habe zum Beispiel ein Projekt bei einem namhaften Tastaturhersteller. Wo finde ich denn im Alltag, wenn ich jetzt einfach mal rumschaue, wo finde ich denn Einpressbefestiger von PEM?
Also die Einpressbefestiger von PEM, die findet man in fast allen Branchen, allen Industriezweigen und folglich auch in vielen, vielen verschiedenen Produkten. Es ist ein Produkt, das in der Einpresstechnik und in der Elektronik eingesetzt wird. Und von dem her ist es brancheübergreifend, also im Alltagsbereich, wie gesagt, Blechgehäuse jeglicher Art, ob das irgendwo in einer Kaffeemaschine drin ist, in einem Laptop-PC, in einem Smartphone. PEM hat diese Technologie auch herunterskaliert auf kleinste Abmessungen, also Stichwort Micro-PEM, weil auch, Handys, Smartphones, Tablet-PCs, da gibt es auch mechanische Befestigungsaufgaben. Und von dem her ist es, in nahezu allen Branchen zu finden. Wie gesagt, ausgehend von der Elektrotechnik über Medizintechnik, Aerospace, Automobilbranche sehr stark in der Vergangenheit. Fokus auf Elektromobilität, sehr viel neue Anwendungen, Kupferanwendungen zum Beispiel. Aber ich sag mal, ein Schlosser um die Ecke, der kann sich bei Bossart 100 Einpressbefestiger bestellen und kann dann Briefkasten draus machen. Also da ist der Anwendung keine Grenzen gesetzt. Überall da, wo Blech eingesetzt wird, kann man ganz grob sagen.
Gibt es denn da nach oben hin eine Begrenzung in der Technologie? Also ob jetzt Blechdicke oder...
Du meinst vom blechdicken Bereich?
Oder Haltekräfte einfach, was beschränkt es nach oben hin? Weil nach unten hin hast du ziemlich detailliert erklärt, ich finde es geht ja krass dünn. Also ich kann mir das gerne mehr vorstellen, wie dünn so ein... Das ist ja mehr eine Folie.
Richtig.
Eigentlich.
Ja.
Statt ein Blech. Also wo ist oben die Grenze?
Mhm. Nach oben ist die Grenze jetzt weniger im dicken Bereich zu sehen. Also was wichtig ist bei Einpressbefestigern, jeder Einpressbefestiger ist für eine Mindestblechdicke spezifiziert, weil er hat gewisse Clinch-Features, er hat gewissen Schaft vielleicht und der muss auf die Mindestblechdicke abgestimmt sein. Das heißt, wenn ich einen Einpressbefestiger habe, eine Einpressmutter, die für 1,5 mm Blechdicke ist, dann darf oder soll ich die nicht in ein dünneres Blech machen, aber ich kann die in ein dickeres Blech machen. Ich kann das in 2 mm, in 3 mm, in 5 mm Blech machen. Das heißt also von der Dicke her ist nach oben hin, gibt es im Prinzip da keine Einschränkungen. Die Einschränkung kommt dann eher aus dem Bereich der Materialeigenschaften, der Festigkeiten, weil wir haben ja gelernt, dass die Einpresstechnik auf der Umformung des Grundmaterials basiert. Das heißt, mit steigender Festigkeit vom Grundmaterial nimmt natürlich die Eignung der Einpresstechnik ab. Also wenn das Material mal eine sehr, sehr hohe Festigkeit hat, wird es natürlich immer schwerer, das Grundmaterial umzuformen. Und deswegen ist eigentlich die Einschränkung nach oben eher in der Festigkeit zu sehen. Wenn ich da mal ein Beispiel geben darf, also sehr viele oder die Standardkatalogprodukte, die sind auf eine Festigkeit, PEM als amerikanisches Unternehmen gibt die Festigkeit dann immer in Härtewerten an, HRB 80 zum Beispiel, das entspricht einer Zugfestigkeit um die 500 Megapascal. Das heißt also, die Standardkatalogprodukte, die sind im Prinzip für niedrig legierte Stahlbleche mal entwickelt worden. Sie funktionieren sehr gut in anderen duktilen Zählenwerkstoffen, also alle Werkstoffe, die sich gut zum Umformen neignen, die man gut biegen kann, sage ich mal, die eine gewisse Dehnung haben. Neben Stahl fällt Aluminium drunter. Es funktioniert auch in Edelstahl, also Festigkeitsklassen 500 bis 700 Megapascal. Buntmetalle, also wir sehen jetzt sehr viele Anwendungen im Elektronik- oder EV-Bereich, die ganzen Stromschienenanwendungen, die aus Elektrokupfer oder Aluminium oder Messing gefertigt sind. Und wie gesagt, bis hin zu höherfesten Stählen, wobei man sagen kann, dass die Festigkeit bei Muttern ist bei ca. 1000 Megapascal und bei Bolzen ca. 750, 800 Megapascal. Allerdings funktioniert es nicht mit den Standard-Katalogprodukten, sondern das sind dann spezielle sogenannte Hard-Panel-Fasteners, die PEM für diesen Festigkeitsbereich aufgelegt hat. Also wenn es mal von der Festigkeit über 1000 Megapascal geht, kommt die Einpresstechnik an ihre Grenzen.
Du hattest eben auch noch ein Thema gesagt, Energiekosten, also dass Einpressbefestigung energieeffizienter ist und Prozesszeiten auch kurz angeschnitten. Das läuft ja eigentlich auf Kosteneffizienz hinaus, beides. Kannst du dazu nochmal was sagen einfach?
Ja, ein großer Vorteil ist diese Möglichkeit der automatischen Verarbeitung der Einpresselemente. Also man kann den Montageprozess in den Stanzprozess integrieren. Und dadurch entfällt natürlich gänzlich nachfolgender Prozessschritt, ein Arbeitsschritt. Also man hat keine halbfertigen Teile, die man nochmal in die Hand nehmen muss und dann in irgendeiner Presse nochmal einlegen muss, verarbeiten muss. Also an der Stelle sehr großes Einsparpotenzial, was die Prozesskosten betrifft. In dem Zusammenhang, ich sage mal, erhält man auch eine verbesserte Qualität, weil dann während diesem Einpressvorgang über entsprechende Sensorik und so weiter der Einpressvorgang auch überwacht wird. Also reduzierte Qualitätskosten, reduzierte Nacharbeitskosten. Wie gesagt, der Energieeinsatz gegenüber anderen Technologien wie dem Schweißen ist natürlich auch deutlich geringer.
Wenn du sagst, es wird einpresst, wie verpressen wir denn? Gibt es da Maschinen extra von PEM oder wie machen wir das?
Gutes Stichwort, Julia. Wie gesagt, der Einpressfestiger allein, der nützt uns noch nichts. Der muss auch, ich sage mal, richtig und prozesssicher verarbeitet werden. Für diesen Einpressvorgang treten wir zusammen mit PEM Engineering als Systemlieferant auf. Das heißt, wir haben nicht nur die Einpressbefestiger, sondern auch die zugehörigen Maschinen und Werkzeuge im Programm, sodass wir hier praktisch den kompletten Prozess abbilden können. Weil ich sage mal, die Qualität einer Einpressverbindung, die steht und fällt mit dem Verarbeitungsprozess. Ja, und was an der Stelle zu empfehlen ist im Prinzip ein kraftgesteuertes Einpressen der Verbindungselemente, um eben die Bauteiltoleranzen, dass die keinen Einfluss haben, also blechdicken Toleranzen oder Schwankungen der Einpressbefestiger. Und deswegen sind sämtliche Einpressmaschinen von der Firma PEM beziehungsweise dem Brand Heger sind kraftgesteuert ausgeführt.
Kommen wir nochmal zurück. Ich bin Konstrukteur und möchte jetzt einfach was mit einem Clinching Verbindung lösen. Auf was muss ich denn achten, beziehungsweise was sind die Anforderungen, wo gegeben sein müssen?
Also eine ganz wichtige Frage ist natürlich, was für eine Art Verbindung will ich herstellen? Es gibt Einpresselemente, mit denen kann ich zwei Bleche miteinander verbinden, ähnlich wie mit einer Nietverbindung. Das hat nichts mit Schrauben zu tun. Aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, in einer Baugrube, ich sage mal, die Anzahl der Einzelteile zu verringern oder eine Verschraubung, einen der beiden Verschraubungspartner durch ein Einpressteil zu lösen, dann ist ja immer die ganz wichtige Frage, okay, was suche ich? Suche ich einen Einpressbolzen? Suche ich eine Mutter? Möchte ich eine Leiterplatte irgendwo in einem Gehäuse auf Abstand befestigen? Also das gibt mir schon mal die Art des Befestigers vor. Und dann ist ja die zweite wichtige Frage, in welches Grundmaterial wird der Befestiger eingepresst? Also wenn ich jetzt ein sprödes Gussmaterial habe oder ein Kunststoffmaterial mit einem sehr hohen Glasfaseranteil, dann habe ich da mit der Einpresstechnik vielleicht nicht die richtige Technologie. Aber wenn die anderen Kriterien erfüllt werden, also wenn es ein duktiler, ein zäher Werkstoff ist, dann schaue ich natürlich, liegt der von seiner Festigkeit her in dem Bereich, also die maximale Härte, weil ich sage mal, Stahl ist nicht gleich Stahl, Aluminium ist nicht gleich Stahl. Es gibt ein Reinaluminium, das ist butterweich. Es gibt eine 6000er Aluminiumlegierung, Ausscheidungsgehärte, die sehr gute Festigkeiten hat, die an Stahl ranragen. Das heißt also, neben der Güte vom Material muss man natürlich schauen, dass man die maximale Festigkeit des Grundmaterials gemäß Vorgabeblatt oder Datenblatt nicht überschreitet. Dann die minimale Blechdicke ist wichtig, weil die Schaftlänge, die Clinch-Features des Befestigers auf die Blechdicke abgestimmt sind. Dann kann man im Prinzip dem Datenblatt, wenn man dann also weiß, ich habe jetzt ein 2 mm Aluminiumblech und ich suche einen M6er Einpressbolzen mit einem robusten Kopf, dann kann ich aus dem Datenblatt im Prinzip das Vorloch quasi entnehmen für meine Konstruktion, weil das muss ich ja irgendwo auf dem Blechteil vorgeben, also mit Maß, mit Toleranz. Der dritte sehr wichtige Konstruktionsparameter beim Einpressen sind die Randabstände. Also im Englischen spricht man von der Centerline to Edge Distance. Das ist also, wie weit sitzt der Befestiger am Blechrand, weil durch das Einpressen findet ja eine Umformung im Grundbauteil statt. Das heißt, Material fließt und man möchte, dass das Material in den Clinchbereich, in den Hinterschnitt des Befestigers reinfließt. Wenn der Befestiger zu nah an der Blechkante sitzt, wird das Material praktisch nach außen verdrängt. Das führt dazu, man hat es nicht im Hinterschnitt, also negative Auswirkungen auf die Haltekräfte. Und die Blechkante beult sich aus, was im einfachsten Fall unschön aussieht oder unter Umständen zu Verbauproblemen führt. Also Randabstand ist neben der maximalen Blechhärte und der minimalen Blechdicke der dritte wichtige Konstruktionsparameter, der zu berücksichtigen ist. Und dann gibt es natürlich wie in jeder Baugruppe andere Anforderungen oder in jeder Anwendung. Das können zum Beispiel sein Korrosionsanforderungen. Man muss auch immer ein bisschen schauen, dadurch, dass der Befestiger integraler Bestandteil vom Grundbauteil wird, verträgt sich das Material und die Oberflächenbeschichtung des Befestigers mit dem Grundmaterial. Also Stichwort Spannungskorrosion, elektrochemische Korrosion. Das ist also ein Thema. Die Standardelemente sind galvanisch verzinkt und farblos passiviert, haben also einen kleineren Korrosionsschutz, sage ich mal. Aber wenn es höhere Anforderungen gibt, haben wir auch die Möglichkeit, Sonderbeschichtungen zu machen, Zink-Nickel-Beschichtungen, Zink-Lamellen-Beschichtungen. Also Korrosion ist ein wichtiges Thema, wo ich mir als Konstrukteur Gedanken darüber mache, was sind denn die Anforderungen an meine Baugruppe? Ist es eine Sitzstruktur im Inneren vom Fahrzeug oder ist es ein Blechhalter, der irgendwo im Nassbereich sitzt? Zum Beispiel, wenn man ein Beispiel aus dem Automobilbereich aufgreifen. Und dann kann es jede Menge andere kundenspezifische Anforderungen geben. Also wenn das eine Gehäuseanforderung ist, habe ich vielleicht eine Dichtigkeitsanforderung an das Gehäuse, muss das irgendwelche IP-Schutzklassen einhalten. Wenn ich einen Befestiger in einer Stromschiene habe, muss ich wissen, ist der Befestiger im Strompfad? Das heißt also, geht der Strom über den Befestiger oder macht der Befestiger eigentlich nur eine mechanische Klemmkraft? Das heißt also, unter Umständen gibt es Anforderungen an die Übergangswiderstände, die elektrische Tragfähigkeiten und wie gesagt, alles andere, was man sich sonst als kundenspezifische Anforderungen vorstellen kann. Und zu guter Letzt, was noch wichtig ist, ist natürlich der Montageprozess, weil es soll ja nachher eine wirtschaftliche Lösung sein. Also ich möchte ein Gesamtkonzept haben. Das heißt, je nach Stückzahlen der Anwendungen sollte man sich dann im Vorfeld schon Gedanken machen über die Art und Weise, wie der Befestiger montiert werden kann. Also entweder manuell, halbautomatisch oder vollautomatisch.
Was sind da Stückzahlen, die ich grundsätzlich fahren sollte, um die Technologie in Erwägung zu ziehen?
Gut, wie gesagt, für eine einfache manuelle Montage, man braucht kein extrem spezielles Equipment. Wir haben vorhin die Heger und die PEM-Sörder angesprochen, aber man kann natürlich auch einen Einpressbefestiger mit einer anderen Art von Presse einsetzen. Wichtig ist, dass ein kontinuierlicher Kraftaufbau da ist, also keine Schockinstallation. Man sollte den nicht mit dem Hammer reinschlagen, aber ich sage jetzt mal eine andere hydraulische, pneumatische Presse, ein Servoantrieb, also alles, was irgendwie eine planparallele Kraft aufbringen kann, kann so ein Einpressbefestiger montieren. Und wie gesagt, da kann man von Einzelstückzahlen bis wenige hundert bis mehrere tausend ist da alles denkbar. Und je höher die Stückzahl natürlich wird, desto eher macht man sich dann halt Gedanken auch über den Automatisierungsgrad. Die nächste Steigerung wäre dann im Prinzip, dass man auf so eine Einpressmaschine geht, zum Beispiel eine Heger-Einpressmaschine, die den Befestiger automatisch zuführt. Das heißt, der Werker muss lediglich das Blechteil in die Maschine einlegen und die Maschine stellt den Befestiger quasi schon zur Verfügung, automatisch zur Verfügung. Und das hat natürlich einen enormen Einfluss auf die Zykluszeit, weil gerade bei sehr kleinen Befestigern, wenn das mal runtergeht auf Gewindegröße M2,5, M3, ist es doch recht filigran, wenn man irgendwo in eine Kiste greifen muss einen Befestiger rausholen, muss den einlegen ins Blechteil oder muss den in die Matrize einlegen, Blechteil drüber auslösen. Also das macht dann schon einen sehr großen Einfluss auf die Zykluszeit aus.
Und sollte ich hier auch was achten in Bezug auf die Maschine und die Teile oder kann ich das beliebig kombinieren?
Gut, wie gesagt, im Idealfall setzen unsere Kunden, ich sage mal, die Einpressbefestiger von PEM in Verbindung mit den Einpressmaschinen von Heger bzw. der Indy-Technologie von PEM-Sörder ein, weil dann bekommt der Kunde ja das komplette System aus einer Hand. Die Befestiger sind auf die Maschine und die Werkzeuge abgestimmt und umgekehrt. Und dann ist eben zu erwarten, dass es in der Praxis am wenigsten Probleme gibt. Also das ist auch das Feedback, das die Kunden uns immer geben. Wenn die Möglichkeit haben, das komplette System aus einer Hand zu bekommen, ist das die Sache, die eigentlich bevorzugen. Ja. Weil wie gesagt, wenn sie einen Befestiger vom Lieferant A kaufen und ein System vom Lieferant B und ein Werkzeug vom Lieferant C und es funktioniert nachher nicht, dann gibt es dann halt drei Schnittstellen Und jeder zeigt auf den anderen und sagt, ja, das liegt aber am Werkzeug. Und der Werkzeuglieferant sagt, nee, das liegt an der Maschine. Und der sagt wiederum, nee, das liegt am Befestiger. Und das kann man halt ausschließen, wenn alles aus einer Hand kommt.
Wenn ich jetzt große Stückzahlen habe, sagen wir 1 Million oder ich weiß nicht was, vielleicht viel ist bei einem Pressbefestiger, wie kann ich denn das möglichst schnell verpressen?
Wie sieht die maximale Ausbaustufe aus?
Ja, das Nonplusultra, wenn man so will, was die Automatisierung betrifft. Und ich sage mal, 1 Million ist schon eine große Stückzahl. Wenn du dir vorstellst, Julia, du musst 1 Million M3er-Mutter von Hand irgendwo einlegen, dann ist das viel. Da ist es so, die maximale Ausbaustufe ist die vorab schon mal angesprochene Indai-Technologie. Das heißt also, wir haben Zuführsysteme, mit denen man praktisch die Einpresselemente dem Stanzwerkzeug zuführen kann. Das heißt also, eine Vielzahl der Blechteile wird ja im Stanzprozess gefertigt. Es gibt auch Gehäuseteile, die lasergeschnitten und gekantet und so weiter werden. Aber wenn es um große Stückzahlen geht, wie wir es zum Beispiel im Automotive-Bereich sehen, irgendwelche Blechhalter oder Busbars, die dann oft im viele hunderttausend Stückzahlbereich sind. Und diese Teile werden eben in Folgeverbundwerkzeugen oder in Transferwerkzeugen gestanzt. Also das heißt, das Blechteil wird in vielen verschiedenen Einzelstationen in einem Stanzwerkzeug gefertigt. Und in so ein Stanzwerkzeug kann man dann praktisch die Einpressbefestiger zuschießen über dieses Zuführgerät und dann über entsprechende Stanzköpfe oder Setzköpfe, die dann Bestandteil vom Stanzwerkzeug sind, werden die dann direkt ins Blechteil eingepresst. Und am Ende der Presse fällt dann nicht nur ein fertiges Stanzteil raus, sondern halt ein fertiges Stanzteil inklusive der Einpressbefestiger. Ja. Und das ist mit die wirtschaftlichste Möglichkeit, solche Einpresselemente vollautomatisch zu setzen. Aber das geht nicht nur in Verbindung jetzt mit dem Stanzprozess. Die Hegermaschinen, die wir vorhin angesprochen haben, können ebenfalls mit einer entsprechenden Roboterschnittstelle ausgestattet werden, sodass man die dann zum Beispiel in irgendwelche Fertigungslinien, Fertigungsanlagen integrieren kann und dann über die Art und Weise quasi eine volle Automatisierung herstellen kann. Also beides möglich, Vollautomatisierung durch die Montage bereits im Stanzprozess oder nachgeschaltet in Verbindung mit einer Hegermaschine, die dann halt in eine Fertigungslinie, einen Rundtaktisch oder irgendeine lineare Fertigungslinie integriert wird. Also man sollte sich auch Gedanken machen über die Stückzahlen und die dazugehörigen Fertigungsprozesse.
Wenn ich jetzt Konstrukteur bin, wann komme ich da am besten auf dich zu?
Ja, wie bei vielen anderen Technologien auch, ist es natürlich gut, wenn wir sehr früh in der Entwicklungsphase eingebunden werden. An die Verbindungstechnik wird oft am Ende erst gedacht, aber das kann einen sehr großen Einfluss halt auf die Auswahl vom richtigen Verbindungselement haben und auch auf die anderen Bauteile. Das heißt, im Idealfall kommt der Konstrukteur oder Entwickler schon relativ in einer relativ frühen Phase auf uns zu und dann können wir ihm auch helfen, da den richtigen Einpressbefestiger oder das richtige Verbindungselement auszuwählen. Wie gesagt, Einpresstechnik ist nicht der wahrheitsletzter Schluss. Wenn wir die Anwendung uns anschauen und wir sehen, dass es ein geschlossenes Aluminiumprofil ist, dann können wir dem Entwickler gleich sagen, dass das wahrscheinlich nicht gut funktioniert, weil er zum Beispiel nicht auf die Rückseite kommt, um die Einpresskraft abzustützen. Also wenn wir die Anwendung kennen und die Rahmenbedingungen und das in der frühen Phase, dann können wir zum einen sagen, ist Einpresstechnik überhaupt die richtige Technologie? Und wenn ja, können wir dem Entwickler dann helfen, den richtigen Befestiger auszuwählen.
Wobei Einpresstechnik hier ja nicht auf Blech per se limitiert ist, oder?
Die Einpresstechnik im klassischen Sinne, wenn wir jetzt von PEM sprechen, das sind tatsächlich Verbindungselemente, die für PEM, für umformbare Werkstoffe ausgelegt sind. Aber PEM hat im Laufe der Jahre, ich sage mal, andere mechanische Verbindungselemente ins Portfolio aufgenommen, die auch eingepresst werden. Also es sind irgendwo auch Einpressbefestiger, aber die dann auch in anderen Werkstoffen, wie zum Beispiel Kunststoffen oder Gusswerkstoffen, funktionieren. Dafür ist es dann halt erforderlich, dass die, ich sage jetzt mal, die Features, die das Verankern im Grundmaterial bewerkstelligen, dass die eben anders ausgeführt sind. Die haben dann eine andere Geometrie, die verdrängen dann vielleicht nicht das Material, die schneiden sich irgendwie rein oder es funktioniert auf Übermaß oder irgendwelchen anderen Wirkprinzipien. Aber auch dafür gibt es Lösungen, wie zum Beispiel für Leiterplatten, Kunststoffe, Gusswerkstoffe.
Das hört sich auch super spannend an. Aber Julia, ich glaube, das entdecken wir lieber in einer weiteren Folge. Matthias, ich fand es super interessant. Ich habe richtig viel gelernt heute. Vielen herzlichen Dank dafür. Julia, magst du noch mal kurz zusammenfassen, um was es heute ging?
Also ich habe mitgenommen, dass man in ganz dünne Bleche auch einpressen kann. Also so, dass sie auch wirklich fast folienartig sind. Was hast denn du mitgenommen, Tobi?
Also ja, das mit den Folien, das hat mich auch gecatcht. Das war mir auch nicht klar und finde ich total faszinierend. Zweiter für mich super interessanter Punkt ist dieses Thema, dass ich von der einen Seite quasi clinchen kann und auf der anderen nicht sehe, weil ich glaube, dass das gerade so in der Blechbearbeitung, Gehäuse etc. einfach super viele Möglichkeiten eröffnet. Dann das Thema Nachbearbeitung. Ich benutze den Clinching Fastener und im besten Fall bin ich dann fertig. Ich muss nichts sauber machen oder so. Dann Thema Kosteneffizienz. Klar, da kommen viele Parameter zusammen, die passen müssen und so weiter. Aber dass ich hier eine kosteneffiziente Lösung finden kann, gerade auch wahrscheinlich für höhere Stückzahlen, Matthias, hast du ja eben nochmal ausgeführt. Ich glaube, da kommt wahrscheinlich die Technologie erst richtig zur Blüte sozusagen.
Absolut, ja.
Wobei man wahrscheinlich auch die Vorteile bei geringeren Stückzahlen nicht unter den Tisch fallen lassen sollte. Und am Ende ist es einfach ein schneller und, glaube ich, sehr sicherer Prozess, auch wenn ich die entsprechenden Maschinen verwende.
Absolut. Es ist ein relativ einfaches, eine relativ einfache, simple Technik, aber sehr wirkungsvoll, die entsprechend automatisiert werden kann. Und ich glaube, deswegen ist es PEM auch gelungen, über die letzten 80 Jahre dieses Produkt, diese Technik entsprechend weiterzuentwickeln. Die sind nicht bei den Einpressmuttern, bei den Bolzen und den Abstandsbuchsen stehen geblieben, sondern haben mittlerweile, wie gesagt, dieses riesige Portfolio an Standardkatalogteilen, die halt in irgendeiner Form auf dieser Einpresstechnik oder abgewandelten Technologien ja, sich beziehen. Und ich denke, der Erfolg gibt PEM da recht mit der Entwicklung dieser Produkte.
Also ich freue mich schon auf die nächste Folge dazu, wo wir einfach da noch weiter eintauchen.
Sehr gerne.
Das war's für heute. Vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein.
Dankeschön.
Und wir sagen, wie immer, Servus.
Ciao, ciao.
Wissen, was verbindet? Der Bossart Expert Talk.